Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Dr. Daniela Galaschan. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Psychologin. Wir kennen uns schon von einem anderen schönen Podcastgespräch. Und heute sprechen wir über ein Thema, was jeder von euch kennt, jeder von euch vielleicht täglich erlebt. Ich habe es ein bisschen verschlüsselt im Thema, aber ihr werdet gleich wissen, worum es geht. Unser Thema ist heute alte Muster. Warum Eltern oft nicht aus ihrer Haut können, aber oft aus ihrer Haut fahren. Daniela, ich freue mich erstmal, dass wir uns heute wieder gefunden haben und sprechen.
Ich freue mich auch total und bin gespannt. Da haben wir auf jeden Fall spannende Sachen zu, bin ich mir sicher.
Wenn ich von mir ausgehe, ich glaube, so grundsätzlich hat man ja als Mutter, als Eltern Ideen, wie man zu seinen Kindern sein will und was man denen vermitteln will im Alltag. Und bei mir ist es natürlich auf jeden Fall ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe, je nach Kindesalter. Nichtsdestotrotz wundere ich mich manchmal, je nach innerer Balance, dass ich auch Situationen habe, wo ich komplett ausflippe, wo ich einfach denke, dass mit meinen normalen Mitteln hier Kommunikation klappt gerade nicht. Und ich dann schreiend sage, jetzt müssen wir uns fertig machen. Und wenn ich mich dann im Spiegel im Flur sehe, denke ich, was ist das denn für eine Hexe, die da gerade aus diesem Spiegel springt? Und bin im gleichen Moment, denke, was ist gerade passiert mit dir? Welcher Hulk ist da gerade rausgekommen? Und ich habe mir aber keine andere Möglichkeit gerade gesehen. So, das ist so sind so meine manchmal Momente, wo ich denke, ey, was ist los? Aber es hat sich so hochgekocht, dass ich nicht in dem Moment anders konnte. Ich weiß schon, dass es Käse war. Ja, wie würdest du das aus beruflicher Sicht, aus deinen vielen beruflichen Sichten interpretieren?
Ja, tatsächlich, das ist was ich mir sicher bin, was alle Eltern kennen. Dass man Situationen hat, wo man sich anders verhält, als man es eigentlich möchte und teilweise auch noch mittendrin es im Grunde mit einem Teil des Gehirns quasi rafft, ja, und sich denkt so, boah, was mache ich gerade? Aber der Mund redet weiter und schimpft weiter, ne? Man kann quasi aus diesem Muster nicht raus. Bei manchen ist es so, dass das Muster sind, die sie in ihrer Kindheit beobachtet haben. Das heißt, dass man selbst merkt, boah, ich schimpfe wie meine Mutter oder wie ich keife hier gerade, ne, wie mein Vater, dass man das erkennt. Aber ich habe auch Eltern bei mir in der Beratung zum Beispiel, die solche Muster haben und solche Muster zeigen und sagen, aber ich erinnere mich nicht dran, dass meine Eltern jemals so zu mir waren. Die waren immer total geduldig. Also das heißt, es ist nicht nur ein, du hast das früher erlebt und dann ist das ein Muster, das abgespeichert ist und dann rausgeholt wird vom Gehirn. Das ist es in vielen Fällen, aber nicht immer. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man in der Schule, im Kindergarten oder in Filmen sowas erlebt hat. Und sich wenn das ein emotional krasser Moment war sozusagen, also ne, die Emotionen hoch waren, dann hat sich so ein Muster abgespeichert. Weil das Gehirn natürlich, das will ja immer unser Überleben sichern. Und dann ist es wichtig, in Momenten, die emotional für uns intensiv sind, sich da Verhaltensmuster abzuspeichern, damit wir das nächste Mal in solchen Momenten automatisch reagieren können. Das heißt, aus neurowissenschaftlicher Sicht ist das quasi das, was das Gehirn macht. Das Gehirn nimmt und in Stressmomenten quasi den Autopilot daher und sagt so, hier, was für eine Hilfe, die kann gerade nicht klar denken, welches Muster haben wir hier, das wenden wir an. Das Gehirn weiß nicht, dass Schreien nicht das Muster ist, das wir anwenden wollen. Ne? Es ist halt eins, das es gerade hat und dann raussucht sozusagen. Genau, also das heißt, das ist das, was passiert. Wir können lernen, aus diesen Mustern auszusteigen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine 30-Sekunden-Übung geben kann und damit kann man jedes Mal quasi aus diesem Muster aussteigen, sondern das ist ein Prozess. Das heißt, man übt sozusagen, das, was man üben muss, ist die kleine Pause zwischen einem Reiz von außen und der eigenen Reaktion. Diese kleine Pause zu nutzen, kurz innehalten zu können und dann bewusst zu entscheiden, wie man reagiert, statt einfach, ne, also im Grunde bewusst zu entscheiden, wie man agiert, statt zu reagieren. Ne? Das ist im Grunde das. Und das kann man üben über die Zeit hinweg, aber da darf man auch geduldig und mitfühlend mit sich selber sein, dass man es nicht jedes Mal und nicht in jeder Situation schafft. Weil was du auch angesprochen hast, ist je nach Verfassung. Wir alle wissen, wenn das Kind uns nachts um 4 weckt, ist die Geduldsschnur wesentlich kürzer, weil wir einfach körperlich erschöpft sind, als wenn wir gut ausgeschlafen und guter Laune sind. Also ne, da macht eigentlich die körperliche Verfassung macht da ganz viel noch mit, wie viel Ressourcen haben wir. Aber je mehr man in Situationen, in denen es leicht ist, es geübt hat, diese Pause sozusagen zu nutzen, desto leichter passiert es dann auch in Stresssituationen, diese Pause nutzen zu können, immer besser.
Würdest du raten, diese Pause quasi anzukündigen? Also sagen, Moment mal, ich muss jetzt einmal kurz 20 Sekunden überlegen. Oder würdest du es für dich verinnerlichen? Weil jemand wartet ja auch auf eine Reaktion oder irgendwas muss ja gerade geregelt werden.
Genau, das, ich würde erstmal, wenn man anfängt, das zu machen, würde ich so machen, wie es am einfachsten geht für einen. Grundsätzlich ist das natürlich für die Kinder schon hilfreich, wenn die sehen, oh, Mama sagt gerade, boah, ich werde gerade wütend, ich muss mal kurz tief durchatmen, ne? Oder macht irgendeine bestimmte Technik, kann man den Kindern auch sagen, was man gerade macht, um sich zu erden und um einmal anzukommen, um die Intensität runterzubekommen. Weil das Problem ist, je höher die Intensität ist, desto weniger können sozusagen, also desto mehr Aktivität ist dann in den Schaltkreisen, wo Gefühle verarbeitet werden, und desto weniger kommt quasi die Vernunft durch. Also die Areale, die hier hinter der Stirn liegen, präfrontaler Kortex, wo wir planen und problemlosen können und so weiter, die kommen einfach nicht mehr durch. Das ist so, ne, als ob innen drin die tiefer liegenden Hirnareale quasi die große Sirene angeschaltet haben und dann hört man vorne die Vernunft nicht mehr flüstern, im Grunde.
Du hast gerade angesprochen, es gibt Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die sagen, das sind die Muster meiner Eltern, die ich so selber schon scheiße fand als Kind, die ich jetzt habe. Das ist ja nochmal was, nochmal, kommt ja nochmal was drauf, was man, wo man sich kritisieren kann. Da hätte ich eine Frage zu. Ich habe gerade überlegt, ob ich Muster habe. Ich glaube, also habe ich dieser Wut quasi Sache noch nicht festgestellt bei mir persönlich, aber mich würde interessieren. Das Gehirn, was wir jetzt als Erwachsene haben, hast du gerade gesagt, greift auf alte Muster zurück oder das, was es schon gespeichert hat. Wann speichern wir denn? Also wann füllen wir unser Gehirn mit solchen Reaktionen, Möglichkeiten, Erfahrungen? Und wenn man die nicht gut findet, wie kann man die denn löschen quasi? Also wann wird man geprägt? Ich weiß nicht, ob man das in diesem Kontext sagen kann, aber weißt du, was ich meine?
Also tatsächlich ganz viel in unserem Unbewussten wird geprägt, so bis zum 7. Lebensjahr. Aber auch später werden Dinge weiter geprägt, einfach durch die Erfahrungen, die wir machen. Und was ich schon gesagt habe, ist zum Beispiel, wenn die Gefühle intensiv sind, dann prägt sich was besonders ein, weil das Gehirn dann denkt, das ist, ne, hier ist gerade viel Gefühl, das ist was Wichtiges. Ne, das viel Gefühl markiert eben für das Gehirn mit, das scheint irgendwie relevant zu sein, müssen wir uns merken. Genau, das heißt, deswegen können auch einzelne stark emotionale Momente sich so abspeichern. Oder eben etwas, was über die Zeit hinweg, dem wir immer wieder ausgesetzt sind. Ne? Wenn man jetzt in einer Familie ist, wo immer wieder der Ausspruch kommt, boah, bist du dumm oder was? Ne? Dann verinnerlicht sowas, dann hat man später einen inneren Kritiker, der bei jedem kleinen Fehler sagt, boah, bin ich dumm? Weil das quasi einfach Floskeln sind oder Worte sind, die man gelernt hat zu denken. Also schlussendlich, so wie das Umfeld mit dem Kind spricht, das wird mit zur inneren Sprache auch des Kindes, wie es mit sich selbst spricht. Das heißt, ne, das ist für uns, ich weiß, das hört sich fies an, wenn man jetzt denkt, boah, dann muss ich aber echt aufpassen, weil also, ne, es bringt eine große Verantwortung mit sich. Aber ich finde, es ist wichtig, das zu wissen, um sich dieser Verantwortung eben bewusst zu sein. Natürlich sollten wir trotzdem auch Mitleid mit uns selber haben sozusagen und dann mit uns selber nicht kritisch. Also es hilft ja nichts quasi, jetzt jedes Mal, wenn man falsch reagiert hat, selbst noch drauf zu hauen und zu sagen, boah, bin ich jetzt dumm? Ne? Und genau diese Muster noch mal zu zementieren und zu wiederholen, diesen inneren Kritiker. Sondern da zu sagen, okay, da habe ich es nicht geschafft, aus dem Muster auszusteigen, dann mit dem Kind danach noch mal zu reden und das dem Kind auch zu erklären und zu sagen, du, das ist mein Problem, ne? Ich habe das so gelernt, und zu erklären, wie man es eigentlich meinte. Mit dem Kind zu sagen, es ist nicht schuld daran, was man dann zum Beispiel gesagt hat. Ne? Dass die Kinder, also ich finde, unsere Kinder dürfen miterleben, dass wir das, was wir gerade von ihnen verlangen, was sie alles können sollen, mit ihren Gefühlen umgehen und so weiter, dass wir das auch am Lernen sind. Und wir dürfen es mit ihnen zusammen lernen.
Das Stichwort Gefühl, finde ich, ist mir in letzter Zeit immer wieder nochmal so als Punkt in den Kopf gekommen zum Nachdenken. Ich habe nämlich letztens einen Spruch gelesen, der hat mir gefallen. Ich muss kleine Schleife machen. Da stand, glaub nicht alles, was du denkst. Und das ist, das passt ja so ein bisschen zu diesen Glaubenssätzen, die sich manifestiert haben, die aber blöd sind. So, also wie zum Beispiel, Mensch, bin ich ja blöd? Habe ich schon wieder blöd gemacht? Oder bin ich schon wieder ungeschickt? Oder was auch immer. Und wenn man die ja einmal hat, dann ist das sehr schwer, die loszuwerden, weil die irgendwie, die sitzen so tief, die muss man, keine Ahnung, mit der Wurzel ziehen, aber das dauert irgendwie, ne? Da hat man ja als Erwachsener oder dann merkt man oder realisiert man manchmal erst, ah, das stimmt ja gar nicht. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre gedacht, ich bin unsportlich, bin ich gar nicht. Ich habe nur die falschen Sportarten ausprobiert als Kind oder was auch immer, ne? Du hast gerade gesagt, dass so Sachen vorkommen aus dem Gehirn, die stark mit einem Gefühl verbunden sind, verknüpft sind. Und da hast du gesagt, das ist immer besonders wichtig, wenn eine starke Emotion dabei ist. Aber oft ist ja bei uns im Leben, werden so Gefühle grundsätzlich eher so runter oder runtergespielt. Ne? Oh ja, mal, das ist ein Bauchgefühl oder keine Ahnung. Oder auf ein Gefühl kann ich hier keine Entscheidung grundieren oder sowas basieren. Warum sind aus deiner Sicht und besonders aus deiner fachlichen Sicht auch Gefühle wichtig und auch wie man mit ihnen umgeht? Weil man ja, weil zum Beispiel es auch Situationen gibt, wo man als Eltern sagt, jetzt komm, keine Ahnung, da musst du jetzt mal durch oder stell dich nicht so an, ne? Das wird besser oder so. Also wie würdest du das bewerten?
Ja, also Gefühle sind ganz, ganz wichtige Hinweisgeber für uns. Gefühle helfen uns, uns an Situationen anzupassen sowohl, als auch mitzukriegen, was unsere Bedürfnisse gerade sind und was wir gerade brauchen. Das heißt, ne, die Gefühle immer zu unterdrücken und immer zu versuchen runterzuregeln, sorgt dafür, dass wir im Grunde den Kontakt zu uns selbst und unseren Bedürfnissen verlieren. Weil wir dann, ne? Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo viele Mütter drin hängen, dass man so gewohnt ist oder gelernt hat, die eigenen Gefühle zu unterdrücken. Zum Beispiel, indem man so Aussagen gehört hat wie, du brauchst doch keine Angst zu haben und reg dich doch nicht so auf. Ne? Die sagen, dieses Gefühl soll gerade nicht da sein. Dass die über die eigenen Grenzen ständig gehen und sich aufopfern, zum Beispiel für die Familie, und gar nicht mehr selber spüren. Und das sind dann auch wieder Momente, wo dann die Wut hervorkommt, weil man wütend ist auf das. Im Grunde ist man wütend, weil Bedürfnisse da sind, die man nicht erfüllt hat. Aber ne, eigentlich hätte man selbst auf diese Bedürfnisse hören dürfen und ne, die dann selber erfüllen sollen, um eben nicht dann die Wut an anderen auslassen zu müssen. Genau, das heißt, Gefühle sind richtig und wichtig und das ist auch eine Botschaft, die wir unseren Kindern immer sagen dürfen. Jedes Gefühl ist ganz richtig so, wie es ist, weil es ist ja aus irgendeinem Grund da. Und dann darf man lernen, zusammen mit den Kindern zu lesen, was will das Gefühl uns gerade sagen? Und dann zu gucken, wie können wir das eben erfüllen? Das heißt, wenn ein Kind vor mir steht und wütend irgendwie das Zimmer auseinandernehmen will, ist die Wut richtig, aber das Verhalten in dem Moment nicht. Das ist auch was, was wir, also ich sage damit nicht, egal welches Gefühl, die Kinder dürfen das komplett ausleben und andere verhauen, wenn sie wütend sind und so weiter, sondern lass uns miteinander schauen, was ist die Botschaft dahinter. Es geht darum, was will uns die Wut gerade sagen? Und wenn wir lernen, eben Gefühle zu verarbeiten im Sinne von zu schauen, was dahinter steht und Strategien lernen, die die Intensität der Gefühle reduzieren, damit man eben wieder verstandesmäßig schauen kann, was dahinter steht. Weil das kannst du, ne? Wenn du das Kind im krassen Wutanfall auf voller Intensität vor dir stehen hast, dann kannst du nicht mit Strategien kommen, die gucken, wo ist der Auslöser und wo ist die Ursache. Denn jeder kennt das auch selber, wenn man als Erwachsener wütend ist und mit jemandem diskutiert, dass man nicht mehr in der Lage ist, auf die Argumente und auf die Sätze des anderen zu hören. Man ist so in seinem eigenen Film dann drin. So, und genauso geht es den Kindern natürlich auch. Wir können nicht von ihnen verlangen, dass die im krassen Wutanfall verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Sondern dann muss man Strategien anwenden, die eben die Intensität runterbringen, die man ihnen idealerweise schon vorher beigebracht hat. Also die denen erst beizubringen, dann in der konkreten Situation, ist natürlich auch wenig hilfreich. Das heißt, über die Zeit hinweg das zu üben, die Intensität runterzubringen mit verschiedenen Strategien, auch je nach Alter des Kindes verschiedene Strategien, um dann gemeinsam schauen zu können, okay, in welchen Situationen ist das denn immer? Manchmal gibt es relativ einfache Lösungen, wenn man immer merkt, oh, zu der und der Zeit kommt immer nachmittags ein Wutanfall. Vielleicht ist das Kind in dem Moment einfach unterzuckert und bräuchte vorher einen Snack und ne, dann sieht der Nachmittag vielleicht anders aus. Oder vielleicht würde es helfen, das Kind nach der Schule zu fragen, wie es gelaufen ist und vielleicht ne, möchte das Kind dann Dinge erzählen und loswerden, die sich aufgestaut haben. Und das ist auch was, was viele von uns nicht gelernt haben. Also Gefühlsregulation lernt man im Grunde von den Eltern. Man schaut sich davon ab, wie die Eltern mit den Gefühlen umgegangen sind und unsere Eltern hatten eben wesentlich weniger Wissen, als wir jetzt haben, darüber, ne, wie das, was mit Gefühlen passiert, wie man die regulieren kann und so weiter. Und bei uns ist es oft so, dass wir über den Tag hinweg lauter Gefühle sich sozusagen bei uns aufsummieren. Dann, ne, morgens hat dir einer die Vorfahrt genommen und dann guckt dich irgendjemand blöd an oder dann hast du eine E-Mail gelesen. Kennst du das, eine E-Mail oder eine Nachricht, die so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl gibt? Und dann geht man aber, wir sind gewohnt, das zu ignorieren und einfach weiter durch den Tag zu gehen. Das kann auch ein Kommentar auf Social Media sein über irgendeinen Post, der uns gar nichts angeht, der gar nichts, also nicht eine Kritik an uns, sondern irgendwas, was uns geärgert hat. Und wir nehmen diese ganzen Gefühle immer mit und gehen durch den Tag. Und dann ist abends einfach so viel an Anspannung da, weil Gefühle, die wir nicht verarbeiten, bleiben als Anspannung im Körper. Das heißt auch dieses, wenn ich dem Kind sage, reg dich doch nicht so auf. Und das Kind schafft es, dieses Gefühl runterzuschlucken sozusagen. Gerade früher, ne, wenn Kinder sehr autoritär erzogen wurden und dem Kind klar war, okay, ich muss dieses Gefühl jetzt runterschlucken, sonst kriege ich eine Tracht Prügel oder was auch immer, dann hat das Kind nicht gelernt, mit diesem Gefühl umzugehen, sondern es hat gelernt, das Gefühl quasi zu unterdrücken. Und diese unterdrückten Gefühle, das ist wie so ein Strohfeuer, wo du oben das Stroh gelöscht hast und unten schwelt es aber. Und dann kann jederzeit wupp, dieses Ganze, das alles wieder anfangen zu brennen durch eine Kleinigkeit, weil da unten ja noch was schwelte. Und das sind dann diese, wo man sagt so, ich weiß jetzt gar nicht, das war jetzt eine Kleinigkeit heute Abend, die da passiert ist und ich bin total ausgerastet. Ja, dann hast du dich vorher nicht genug um die Gefühle gekümmert und um die Sachen, die sich angestaut haben sozusagen. Und das kann man lernen, sich darüber, also ne, den Tag über schon zu kümmern.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich hab mich auf dem Weg zur Arbeit geärgert, im Auto Vorfahrt genommen, dann hat irgendjemand, bin ich mir zu Fuß gegangen, hat mich jemand nass gespritzt, ich habe einen Termin, da sollte ich eigentlich ordentlich aussehen, dann kriege ich diese E-Mail mit dem unguten Gefühl, denke ich, ach Mist, da habe ich was falsch gemacht, oder ich muss noch was anderes machen, so, und ich gehe einfach immer weiter. Was könnte ich in den Stationen anders machen, besser machen, damit es mir abends nicht so geht, dass das Strohfeuer wups irgendwie hochkommt?
Kurz innehalten und gucken, wie man sich fühlt. Und ne, dann gibt es verschiedene Techniken, wie man die Gefühle eben dann klären, auflösen kann sozusagen. Aber alleine schon das Innehalten und gucken hilft schon sehr. Ne? Also um eben einmal sich bewusst zu machen, ist das gerade mein Gefühl oder ist das gerade etwas, was ich vielleicht einfach, was durch einen Reiz von außen kurz ausgelöst wurde und was ich jetzt einfach mitschleppe? Oder kann ich mir kurz bewusst machen, ah, der hat komisch geguckt, aber dann kann ich sagen, okay, ne, wenn der Nachbar jetzt komisch geguckt hat, vielleicht hat der heute einen schweren Tag, vielleicht hat er eine blöde Nachricht eben gekriegt und ne, dann oft ist schon vom Hinschauen reduziert sich dieses Gefühl, weil wir uns bewusst machen, okay, die erste Interpretation, die wir hatten, die, ne, das Unbewusste sagt quasi, der Nachbar guckt blöd, boah, der mag mich nicht. Und dann kommt dieses Gefühl. Und oft, wenn wir bewusst hinschauen, wird uns klar, dass es gar nicht diese Erklärung, die wir als erste hatten, gar nicht die einzige und nicht unbedingt die richtige sein muss.
Das heißt also, das bedeutet, das Wahrnehmen ist erstmal auch wichtig, auch zu sagen, okay, jetzt bin ich sauer, das hat mich sauer gemacht, boah, oder jetzt geht es mir gerade nicht gut, wenn ich diese E-Mail lese. Blöd, was kann ich machen? Weiß ich nicht, irgendwie vielleicht noch was dann lösungsorientiert überlegen. Ah, das kann ich aber gleich noch ändern, dann mache ich das gleich. Aber im Moment bin ich niedergeschlagen. Ich hoffe, dass ich gleich eine Pause habe und vielleicht dann nochmal in Ruhe einen Tee trinken kann und dann so, dass man für sich auch so kleine Situationen findet, dass man das dann einmal wahrnimmt und dann versucht zu lösen. Bei einem Kind jetzt. Aber wenn wir bei der Wutsituation sind und das Kind ist total wütend oder sagt, ist sauer. Und was könnte man da machen? Also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, oder was ich oft dann sage ist, hey komm, wir kuscheln erstmal, komm einmal in den Arm, wenn du willst. Und dann reden wir nochmal über die Wut oder dann guck mal, ob es besser wird. So wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit oder gibt es andere Möglichkeiten? Also gerade jetzt so krasse Emotionen wie Wut oder Ärger, sowas, erstmal so ein bisschen runterzufahren.
Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Strategien und wie gesagt, je nach Alter auch teilweise unterschiedliche, die hilfreich sind oder nicht. Das mit dem in den Arm nehmen, wenn das dein Kind annimmt, dann ist das eine super Strategie, weil dann koregulierst du die Wut sozusagen, indem du die Gefühle mitregulierst. Das ist das, was wir Eltern zwangsläufig machen müssen bei kleinen Kindern, ne, weil sie ihre Gefühle eben noch nicht alleine regulieren können. Wichtig ist, dass das Kind die Erfahrung macht, nicht alleine gelassen zu sein damit, ne? Eben, weil wenn man ein Kind einfach, dass es die extreme Sicht ist, ich lege das Kind einfach dahin und wenn es dann schreit und ich lasse es schreien, wird es irgendwann verstehen, dass es alleine einschlafen kann. Nein, das Kind schläft dann nicht alleine ein, weil es gelernt hat, sich zu regulieren, sondern das ist quasi wie so eine Schockstarre, dass der Körper irgendwann runterfährt und sagt, okay, ich bin hier hilflos, mir hilft keiner, es kommt keiner, um mich zu retten. Es lohnt sich nicht, weiter Energie aufzuwenden, um weiter zu schreien. Das heißt, das ist eine ganz tiefe Verzweiflung, die dahinter steckt. Und das tut natürlich dem Körper gar nicht gut und dem Gehirn auch überhaupt nicht gut, wenn ne, ein Kind in so einem Zustand ist. Nochmal zu dem mit dem Umarmen. Es gibt auch Kinder. Ich habe zum Beispiel so eins, wenn ich der angeboten habe, was ich am Anfang auch gemacht habe, mit dem Umarmen, dann wurde die nur wütender. Also da ging gar kein Körperkontakt in der Wut. Das heißt, das ist was, deswegen ist es hilfreich, viele verschiedene Strategien zu kennen, weil man, also teilweise ändert es sich auch mit dem Alter der Kinder, dass eine Strategie für eine Zeit gut klappt und man dann merkt, wenn ich dem Kind jetzt anbiete, dass es in den Arm kommt, früher ging das und jetzt plötzlich geht das nicht mehr. Oder diejenigen, die mehrere Kinder haben, wissen schon, was beim einen funktionierte, funktioniert nicht unbedingt beim zweiten. Ich habe 3, weil es kann auch sein, dass Dinge bei 2 Kindern funktionierten und beim dritten Kind nicht. Genau, deswegen ist es meiner Meinung nach hilfreich für uns, verschiedene Strategien eben zu kennen, sowohl für uns als auch, dass man die den Kindern vorschlagen kann. Und es ist nicht so, dass, wenn du mir jetzt quasi einen konkreten Fall, eine konkrete Situation schildern würdest, dass ich dann sagen kann, ja, da machst du das und das und das hilft jetzt in 100% der Fälle, weil wir sind Menschen. Wir sind individuell. Und ob jetzt, wenn du eine Strategie möchtest für ein Kind, dass ich sag mal, sehr gefühlsintensiv ist, dann braucht man ja viel mehr etwas, was die Intensität erstmal runterbringen kann, als bei einem Kind, das jetzt so ein gemäßigteres Temperament hat. Also das heißt, da ne, spielt das Temperament mit rein, dann auch das Alter des Kindes und was das Kind eben bereit ist, auch anzunehmen in dem Moment. Also ne, das heißt dann, mein Vorschlag sind dann immer verschiedene Strategien. Man kann die dann ausprobieren und ansonsten muss man nochmal andere ausprobieren eventuell. Also das ist immer so ein bisschen, aber ich finde, das ist auch schön für die Kinder zu erfahren, dass es sich lohnt, nach Lösungen zu schauen und dass man verschiedene Dinge ausprobieren darf, um zu lernen, mit Gefühlen umzugehen. Es ist nicht schlimm, kein Patentrezept zu haben. Faktisch ist das Leben so. Wir haben keine Patentrezepte. Auch wenn es Parteien gibt, die gerade tun wollen, als ob es einfache Schwarz-Weiß-Lösungen gäbe, so ist das Leben nicht. Das Leben hat ganz viele Grauschattierungen und wir sind alle individuell. Und wenn wir in der Lage sein wollen, immer gute Lösungen zu finden, müssen wir einfach Problemlösen trainieren.
Auf jeden Fall. Es ist nur so erschreckend, wenn wir jetzt gerade bei dem Anti-AfD-Demos auf den, heute Abend werde ich von einer berichten, auch für den WDR in Bochum ist eine große Demo angesagt und am Montag war hier einer auch in Essen, wo nur, es waren 200 Leute angesagt, es kamen 7000, das hat mich echt voll bewegt, so, weil viele Menschen ja gerade, kurzer Exkurs, ablehnend sind gegenüber der Partei, aber lange nichts gemacht haben und es reicht nicht wohl mehr, ne? Wir müssen aktiver werden, auch die anders denken. Aber was mich halt immer verwundert, wie schnell man doch immer, es ist ja auch das Gleiche, was Trumps Erfolgsstrategie so ist, wie leicht man Menschen, erwachsene Menschen mit diesen einfachen Formeln doch gewinnen kann. Weil natürlich wünschen wir uns alle einfache Lösungen und schnelle Lösungen mit einem Wisch ist alles weg, aber ist halt nicht. Unsere Welt ist mega kompliziert und dass man die Leute aber trotzdem ja, da mitbekommt. Das ist doch heftig eigentlich.
Das stimmt. Übrigens, wir werden Sonntag in Bremen sein. Ich bin mir sicher, das wird auch eine ganz, ganz große Sache. Genau. Ja, ich finde es auch wichtig, dass genau diejenigen, ne, viele haben da zugeschaut und haben sich eher zurückgehalten, lange. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns zeigen müssen, alle. So, ne? Ja.
Müssen, weil sonst sagen wir irgendwann, ja, wir hatten das gemerkt und das war so und so, ja, aber leider irgendwie haben wir, keine Ahnung, haben wir gedacht, wir können da nichts machen, jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln, auf gar keinen Fall, das ist höchste Zeit. So, kurzer Exkurs zurück, ich bin noch an einem anderen Satz hängen geblieben, den du gesagt hast und ich glaube, der hängt auch damit zusammen, oder viele, vielleicht auch wahrscheinlich von früheren Generationen werden das so erlebt haben, aber das hängt auch damit zusammen, wahrscheinlich, dass man ein Gefühl nicht gut verarbeitet hat. Oder aber auch vielleicht eine falsche Vorstellung hat, wie es hätte laufen müssen. Ich bin an dem Satz kleben geblieben, ich habe mich doch so für euch aufgeopfert, hast du gesagt. Ja, also so typischer Muttersatz, oft im Film gesehen, ich glaube in meiner Familie, nicht gehört von meiner Oma oder von meiner Mutter, aber schon gehört oder gesehen, dass jemand so denkt. Hör mal, ich mache alles für euch, ich habe mich für euch aufgeopfert und das gebt ihr mir so zurück. Was ist falsch an dieser vermeintlichen Balance, bei dem Wunsch nach dieser Balance? Ich habe alles gegeben, ich hab mich komplett runtergefahren und jetzt ist es überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Also damit hat jemand quasi etwas getan, was ihm selbst nicht gut tat und wirft das aber denjenigen, für die er es getan hat, vor, die nichts dafür können. Die Kinder haben nicht darum gebeten, dass die Mutter nicht auf die eigenen Bedürfnisse achtet und sich aufopfert. Also, ne, die Kinder sind uns nicht schuldig. Es ist unser Job als Eltern, uns um sie zu kümmern und das so gut wie möglich zu machen, wie so gut wie das uns unter den Umständen, unter denen wir sind, möglich ist. Aber dafür schulden sie uns nicht irgendetwas. Und das ist etwas, glaube ich, was jetzt auch ein bisschen kippt. Früher war es so, also quasi so hieß so, du bist in dieser Familie und wir haben das und das getan und so. Und egal, auch wenn man das Kind ständig runtergemacht hat und was weiß ich und Dinge getan hat, die dem Kind nicht gut waren, war klar, das ist Familie und dann muss ich mich später auch um die Eltern kümmern und so. Das bröckelt, weil immer mehr Menschen sich eben mit psychischer Gesundheit und so weiter auch beschäftigen. Und ich hatte letztens gelesen, einen Post, einen US-amerikanischen, wo eine sagt, sie glaubt, das ist so ein Trend, dass jetzt lauter Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen. Und das ist nicht ein Trend, sondern das gab es natürlich früher auch schon. Wenn man mal drüber nachdenkt, weil kennt man auch Familien, wo Kontakte abgebrochen wurden. Auch schon, ne, früher, weit früher. Aber tatsächlich, jetzt ist es nicht mehr so, dass viele das hinnehmen, sich schlecht behandeln zu lassen, bloß weil das Familie ist. Weil ihnen klar geworden ist, ne, durch Posts zum Beispiel, die darauf aufmerksam machen in den sozialen Medien, durch Therapie und so weiter, dass es nicht normal ist, sich fertig machen zu lassen in der Familie und dass man das nicht aushalten muss. So, ne? Und dass Kinder eben auch lernen und wissen, ich schulde meinen Eltern nichts. Das, was die mir gegeben haben, haben die mir gegeben. Und wenn die über ihre Grenzen gegangen sind, dann ist das deren Ding. Dann ist das, ich habe das nicht von denen gefordert.
Das kann auch eine Befreiung, ein befreiender Gedanke sein, oder? Ich habe denen nichts, ich schulde denen nichts, das, was sie gemacht haben. Weil ich glaube, dass viele Kinder bestimmt auch denken, ich schulde denen schon was. Ich muss denen was zurückgeben oder zurückzahlen oder keine Ahnung. Aber ich hatte dieses Wort oder diese Aussage, dass man den Eltern nicht schuldet, gehört und habe, da musste ich auch nochmal drüber nachdenken, weil ich von mir aus hätte ich eher gesagt, das glaube ich nicht, aber vielleicht erklär nochmal, warum das so ist, warum Kindern ihren Eltern, auch wenn sie erwachsen sind, nichts schuldig sind und warum das nicht schlimm ist.
Ja, also jetzt, wo du darüber gesprochen hast, habe ich auch gedacht, gut, da ist ein Aspekt, den ich noch gerne zusätzlich reinbringen würde. Ja, es ist nicht so, dass wir denen was schuldig sind im Sinne von, die haben das gemacht und deswegen müssen wir jetzt irgendetwas. Aber wenn man eine tragfähige Beziehung hat, eine Bindung, dann ist es einem ein Anliegen, sich um die Eltern auch zu kümmern. Also, und das ist der Unterschied. Das ist dieses, also ein Kind, das eine tragfähige Bindung zu den Eltern hat, wird den Kontakt nicht abbrechen. Das ist, also wenn man sich Umfragen anguckt und so weiter, dann ist die meisten, die den Kontakt zu den Eltern abgebrochen haben, haben das nach langer Überlegung gemacht und haben oft vorher versucht, mit den Eltern zu reden und sind aber oft dann gegen Mauern im Sinne von, ja, aber ich habe es doch nur gut gemeint. So, das, was das Kind hören will, ist nicht, ich habe es doch nur gut gemeint, sondern das Kind möchte Verständnis dafür, wie es sich für das Kind angefühlt hat. Auch wenn die Eltern das damals mit ihrer Überzeugung, mit dem, was sie wussten, aus Liebe gemacht haben, kann es sein, dass es anders beim Kind angekommen ist. Und wichtig ist, dass die Eltern anerkennen, dass das Kind so fühlt, wie es das fühlt, dass es für das Kind so war, dass die sich dafür auch entschuldigen können und dass man, ne, dass man an der Beziehung arbeitet. Und wenn das nicht der Fall ist und Eltern quasi auf dem Standpunkt beharren und sagen, so, du bist aber empfindlich oder so, ne, das Kind sozusagen dann noch abwerten für die Meinung, die es hat und für die Gefühle, die es hat, dann kommen eben Kinder zu dem Schluss manchmal, dass es nicht geht, dass es sie zu viel Kraft kostet, diese Beziehung weiter aufrecht zu erhalten. Also dieser Beziehungsabbruch zu den Eltern ist eine Verzweiflungstat eher als eine Entscheidung, ich will jetzt hier eigenständig mein Leben leben und die los sein. Und das ist sozusagen der Anlass, auf die Beziehung zu gucken und die Beziehung zu stärken, zu schauen, wie man die stärken kann. Und wenn wir die Beziehung zu unseren Kindern, ja, wenn da eine Beziehung ist, eine liebevolle, dann liegt das denen am Herzen, uns auch zu unterstützen.
Und dann ist das auch so, dass man nicht später so den Pflichtbesuch bei den Eltern bekommt oder macht, sondern weil man gerne mit ihnen Zeit verbringen will.
Genau, und tatsächlich Nähe oder Distanz, also je näher oder weiter man voneinander entfernt hat, muss gar nicht so einen großen Einfluss darauf haben. Ich kann Eltern eine Straße neben mir wohnen haben und emotional denen weiter entfernt sein als Eltern, die jetzt in einem ganz anderen Land leben zum Beispiel. Also auch das, ne? Es heißt nicht, wenn quasi die Kinder später wegziehen würden, woanders hin, dass man dann den Kontakt verliert. Wir haben das jetzt gerade, dass die Große ein halbes Jahr in Irland ist und die Beziehung irgendwie in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, intensiver geworden ist.
Das ist schön und das ist auch, finde ich, auch ein beruhigender Gedanke. Man weiß ja nicht, wo es die Kinder irgendwann mal hin verschlägt oder sich selbst vielleicht auch nochmal, ne? Ob man im gleichen Land, in der gleichen Stat ist. Und ich will auch die Freiheit geben und dazu ermutigen, Neues auszuprobieren, auch in neuen Ländern und neue Erfahrungen zu machen. Aber natürlich gibt es einem immer so ein bisschen auch den Stich, ach schade, sieht man sich nicht mehr so oft. Aber das gibt ja auch zum Glück heute durch die neuen Kommunikationsmittel Möglichkeiten, dass man sich auch sieht und dass man da wirklich immer up to date ist. Und das ist was Schönes halt. Und da ist es ein beruhigender Gedanke, dass also Kilometerdistanz nichts bedeuten muss für die Emotionale. Das finde ich was Schönes und was Tolles, wenn man das so aufrechterhalten kann.
Ja, das war auch echt was, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe vorher und wo ich gemerkt habe, es fühlte sich an, als ob ich quasi mein Herz Richtung Irland ausweiten muss, um sie loszulassen und um auch Vertrauen zu haben, dass es ihr da auch gut gehen wird. Also das war für mich emotional ein ganz schöner Stretch, auch zu sagen, ja, du möchtest das, okay, dann mach das.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ja auch immer der Wunsch da ist, zu beschützen oder zu optimieren und dass das, um Gottes Willen, wenn Verletzungen kommen oder schlimme Situationen mit anderen Menschen, also natürlich das Kind zu beschützen, aber auch da gehört es dazu, darauf zu vertrauen. Ich habe übrigens in diesem Jahr, habe ich mir auf mein, für mein, für mein, also für mich ist auch das Wort Vertrauen wichtig und ich habe es mir auf mein Handy, mir so ein Bild gemacht, da steht Trust drauf, weil ich gerne denke, ich muss alles regeln, ich muss alles kontrollieren, nur wenn ich das mache, ist das gut, dass das natürlich Quatsch ist. Genau, Liebe, Vertrauen steht auch bei dir. Genau, Vertrauen ist definitiv etwas, was ich gerne mehr, also deswegen sehe ich es auch ein paar Mal immer am Tag auf meinem Handy, dass das hoffentlich so irgendwie einsickert, Vertrauen einfach. Und auch unseren Kindern und dem Leben müssen wir vertrauen, gerade jetzt bei so einem Auslandsaustausch, dass das schon gut gehen wird. Ne? Also es geht nicht ohne Und Alternative ist, man macht sich den ganzen Tag ein halbes Jahr zu Hause verrückt. Das geht ja überhaupt gar nicht. Also trust the process und trust life, trust. Das ist einfach wichtig. Und dann geht das Kind natürlich auch mit einem guten Gefühl, weil das muss ja auch der Sache vertrauen und auch sich selbst und das schafft, ne, diese neuen Schritte. Und wenn das Kind das signalisiert, ich möchte das gerne machen, dann ist auch der Zeitpunkt da. Und cool, dass ihr das ermöglicht habt, auf jeden Fall.
Ja, und das fand ich enorm. Und das hat es mir am Anfang sehr erleichtert. Sie ging dahin ohne ein Bedenken, ohne eine Träne, ohne eine Sorge vorher, sondern ne, sie ging da einfach so, also, und sie war ja noch 14, sie ist dann da direkt 15 geworden, aber ich habe gedacht, wow, das hätte ich mit 14 nicht, also hätte ich nicht gemacht, denke ich. Aber sie ging da voller Danke, ja. Also da bin ich auch richtig stolz, wie sie das jetzt so gemeistert hat und freue mich aber schon echt riesig, dass wir sie nächste Woche dann wieder in den Arm nehmen können.
Das kann ich mir sehr, sehr, sehr vorstellen. Um Gottes Willen, das wird mega toll und sehr intensiv. Eine schöne Wiedervereinigung.
Abends um 10 in Bremen am Flughafen. Aber wir gehen mit allen, auch die Kleine darf mit. Ist egal, wann die dann ins Bett kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann muss sie dann am nächsten Tag dann wieder schon zur Schule?
Tatsächlich, es gibt bei uns dann noch 3 Schultage, bevor dann diese 2 Tage Ferien sind hier in Niedersachsen. Und sie hatte schon gesagt, oh cool, das sind die coolsten Tage. Egal wann ich nachts komme, ich gehe dann zur Schule, weil da passiert ja nichts mehr vor den Zeugnisferien, die 3 Tage. Das heißt, da machen die schöne Spiele miteinander und was weiß ich. Also sie freut sich da schon drauf dann.
Lass uns noch einmal für unsere Zuhörer noch etwas einen Tipp von dir geben. Wir haben jetzt ja schon über einiges gesprochen und auch, dass man auch zu sich selber milde sein darf und sollte, auch nicht so kritisch zu sich selbst. Und wenn man diese Aus-der-Haut-Fahr-Situation hat, über die wir uns ärgern, es ist ja auch, ich denke immer, auch schon mal gut, wenn man sich bewusst ist, dass man gerade aus der Haut fährt. Das ist ja schon mal auch ein Schritt, so, ne? Dass es gerade nicht in Ordnung war. Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Sachen, Situationen dann zu regulieren, seine eigenen Gefühle für sich zu regulieren, aber auch bei den Kindern in Situationen. Da kann man leider kein Rezept geben, weil Mensch und Situation ist immer anders. Aber vielleicht gibt es etwas Grundsätzliches, was du den Zuhörern noch mitgeben könntest, was auf jeden Fall nicht schadet vielleicht in Sachen Gefühlsregulierung und auch wie man mit sich selber und dem anderen umgeht.
Atmen. Tatsächlich, es klingt so, ich weiß, es klingt so unspektakulär und man hört es und denkt so, oh, langweilig. Aber tatsächlich können wir über den Atem den Körperzustand sehr schnell von der Intensität her runter regulieren. Also auch wenn das Kind in Wut ist, wenn wir es schaffen, für uns ruhig zu atmen, langsam ein- und auszuatmen, ja, und uns zu entspannen, dann, ihr wisst, wie ihr euch fühlt, ne? Wenn wir angespannt sind und wenn wir irgendwie schlecht drauf sind, das überträgt sich immer und die Kinder kriegen ein Stück weit ja auch mit, wie wir uns fühlen und nehmen diese Stimmung auf. Das heißt, sich selber zu regulieren, indem man langsam atmet und indem man sich vom Atem her runter reguliert, kann helfen. Eventuell fangen die Kinder dann mit, auch zu atmen oder zumindest kriegen sie mit, okay, da bleibt jemand ruhig. Und damit können wir quasi der Fels in der Brandung sein. Weil wenn das Kind in Wut ist und wir dann in Wut geraten und ne, jeder kennt solche Spiralen, wenn es sich aufschaukelt und dann ne, man sich noch gegenseitig provoziert und das im Grunde alles schlimmer macht, das hilft ja nicht. Das macht es nur noch schlimmer. Wenn wir wirklich der Fels in der Brandung sein wollen, dann dürfen wir lernen sozusagen, wie wir das sein können. Und da kann Atem echt ein sehr, sehr mächtiges Tool sein. So unspektakulär es klingt. Und tatsächlich, was du sagst, der erste Schritt ist, wenn man es währenddessen oder direkt danach bemerkt, dass man sich anders verhalten hat, als man möchte. Das heißt, dann hat man schon den ersten Schritt. Wenn man das öfter tut und das öfter bemerkt währenddessen und danach, dann kommt der nächste Schritt, dass man es immer früher bemerkt. Also dass man es zum Beispiel am Anfang schon bemerkt, wo man vielleicht noch tief durchatmen kann und es noch verändern kann. Also das heißt, diejenigen, die es jetzt danach merken oder es währenddessen merken, nicht darüber ärgern, sondern wissen, okay, ich bin schon bei Schritt 1. Wenn ich weiter so mache und es weiter bemerke, wird Schritt 2 kommen, dann werde ich es schaffen zu atmen. Und dann darüber natürlich es immer früher bemerken. Und dann irgendwann merkt man schon, wenn sich die Anspannung im Körper aufbaut. Und wenn man dann atmet, kann man ganz anders, hat man ganz andere Möglichkeiten zu reagieren eben.
Gibt es eine kleine Formel für den Kopf? Manche brauchen das, irgendwie ein Bild beim Atmen, ein Viereck atmen oder 3x5 oder irgendwie sowas. Gibt es eine kleine Formel, die wir noch mitgeben können?
Also was tatsächlich super effektiv ist, ist, wenn man zweimal einatmet, also man atmet einmal ein und wenn die Lunge im Grunde voll ist, atmet man nochmal weiter ein. Ich kann es gleich auch vormachen, weil die Leute immer irritiert sind, in welchem Rhythmus und wie man das machen will. Und dann ganz lange ausatmen. Man kann das Einatmen durch die Nase machen, ausatmen durch den Mund wäre am besten, muss aber auch nicht. Und faktisch, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das der Rhythmus, den der Körper von alleine übernimmt, wenn wir sehr, sehr krass in Erregung sind. Kennst du das? Also, und dann aber in schnellerem Rhythmus. Es hilft natürlich, wenn wir versuchen, es langsamer zu machen, um den Körper mehr noch runter zu regulieren. Aber kennst du das, wenn jemand ganz krass am Weinen ist, dass dann ein kommt? Ja? Also so ein zweimal einatmen und dann ausatmen.
Das ist dann schon ganz schlimm beim Weinen, wenn das kommt, ne?
Das ist, wenn der Körper so krass, genau, wenn man so krass übererregt ist, dass der Körper sagt, so hier, das ist jetzt hier Notfallprogramm. Aber es hilft auch, wenn wir das bewusst machen und zwar dann einfach es ist egal, ihr müsst nicht zählen. Es zählt nicht, geht nicht darum, so und so viele Sekunden und dann stoppen oder was. Es geht darum, einmal einatmen, bis die Lungen voll sind, dann nochmal ein bisschen nachatmen, damit auch die kleinsten Äste erreicht werden, damit ne, ganz viel Sauerstoff da ist und dann langsam ausatmen. Es wäre super, wenn man länger ausatmet, als man einatmet, weil zum Beispiel, wenn wir uns erschrecken, wenn wir Angst haben oder so, dann machen wir... Dann atmen wir ein und dann lassen wir die Luft drin. Wenn sich dann wieder was entspannt, machen wir, ja, dann dieser erleichterte Seufzer ist immer ein Ausatmen. Ein Ausatmen sagt dem Körper, okay, die Anspannung ist vorbei, wir können loslassen. Das heißt, wenn man es schafft, dann länger auszuatmen als einzuatmen, hilft das auf jeden Fall schon.
Cool. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine gute kleine Kleinigkeit in Anführungsstrichen, was man sich schnell merken kann. Und auch mit dem Bild nochmal bei dem Wein, das, wenn das ist, das kann man sich auf jeden Fall gut merken und mitnehmen. Und ich werde es demnächst ausprobieren. Ich hoffe, das dauert erst lange, bis ich es ausprobieren muss. Aber wobei grundsätzlich ja auch das Atmen, das hast du ja gesagt, aber viele ja atmen, aber richtig atmen muss auch gelernt sein. Und Sprecher jetzt für Schauspieler oder Sprecher für Hörspiele, auch da atmen ist super, Sänger, sehr wichtig, da kann man sehr viel drüber regeln. Klar, wir müssen alle atmen, wir machen es automatisch, es ist zum Überleben wichtig, aber es ist, man kann auch da nochmal die Bandbreite eröffnen und sich beruhigen oder sich in eine andere Stimmung bringen oder genug Luft haben, um einen Satz zu Ende zu sprechen, da gibt es ja ganz viele Sachen, aber diese Formel finde ich super. Ich danke dir sehr.
Ja, gerne.
Liebe Daniela, für das schöne Gespräch und für die Tipps und für auch so ein kleiner Appell, ein bisschen milder auch zu sich zu sein und sich auch nicht, weil ich glaube, das hängt oft zusammen. Wenn man hohe Ansprüche hat an sich, an andere, dass man dann manchmal denkt, das klappt nicht, das musste besser klappen und dann die kritischen Gedanken, das ist alles so ein schöner Klumpatsch, mit dem ich auch oft arbeiten muss oder gegen den ich auch oft arbeite bei mir, ich stelle ihn bei mir auch fest. Und das ist schön. Ich finde es schön, wenn man zu sich selber auch lieber spricht oder über sich selber lieber denkt und dann auch nicht über sich denkt, Mensch, du Blödmann, du Idiot, was hast du da jetzt schon wieder gemacht? Sondern, okay, ist nicht schlimm, hat nicht geklappt, beim nächsten Mal versuchen wir es nochmal irgendwie. Einfach milder zu sein zu sich und dann wird man auch zu den anderen milder so, ne? Oder manchmal ist so, man ist milde zu den anderen oder gesteht denen sich andere Dinge zu als sich selbst. Das ist auch nochmal ein anderes Thema.
Genau, oft ist auch die Messlatte sozusagen der Erwartung und des Anspruchs an einen selbst krass höher, als wir das an andere legen. Und wir machen es uns gar nicht bewusst, dass wir von uns selbst viel mehr verlangen und uns für viel, viel mehr Dinge verurteilen würden, wo wir bei Freunden sagen würden, ach, ist doch nicht so schlimm, ne? Aber selbst hauen wir nochmal gedanklich drauf sozusagen. Genau, also, und es gibt ganz viele verschiedene Strategien und Ansatzpunkte sozusagen, diese Muster zu verändern, aus diesen Mustern auszusteigen. Natürlich idealerweise setzt man sowohl an bewussten Strategien als auch an unbewussten an. Aber ne, idealerweise nutzt man quasi das ganze Spektrum. Eine bewusste Strategie ist zum Beispiel eine, die ich kostenfrei rausgebe. Eine Strategie mit Worten, wie man es über Worte schafft, sich öfter so zu verhalten, wie man möchte. Kann ich dir den Link ja auch schicken, kannst du mitverteilen, wenn du möchtest.
Sehr gerne, auf jeden Fall. Das kommt in die Shownotes und das kommt auch bei Instagram in das Teasing für die schöne Folge. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Einen schönen Tag noch. Viel Erfolg auf der Demo in Bremen.
Danke, die wird cool.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen milder mit euch, wenn das auch euer Thema ist. Und auch ein milder mit den anderen Menschen, mit denen ihr zu tun habt, mit euren Kindern. Und findet einen besseren Weg, dass es nicht so viele Wutausbrüche geben muss. Und ja, dass man einfach entspannter durchs Leben kommt. Das ist für uns selber gut, aber natürlich auch für die Kinder, weil wir haben ja heute auch nochmal gehört, dass die ja auch das alles sehen, vielleicht adaptieren und auch lernen. Und da ist es nochmal wichtig, dass man einfach respektvoll mit sich und den Kindern und überhaupt den Menschen umgeht. Also lieben Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.